Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe einen tollen Gast heute im Interview. Herzlich willkommen, Sven Franke. Hi.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist Organisationsbegleiter. Was das bedeutet, da kann man jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel drunter verstehen und was du eben auch mit den Unternehmen machst, das schauen wir uns gleich mal an. Ich kann aber schon so viel verraten. Es geht um New Work, es geht aber auch um New Pay und ich habe gerade auch in unserem Vorgespräch schon einiges auch selbst neu lernen dürfen und du hast einen tollen Artikel oder die Grundlage für einen tollen Artikel geliefert, indem es um die Prinzipien oder auch die Werte der neuen Arbeitswelt geht. Und das finde ich natürlich auch gerade aus Perspektive des Arbeitsschutzes, weil wir sind Bestandteil dieser Organisation. Wir wollen natürlich Mitarbeiter und Führungskräfte auch gesund rein und gesund wieder rausbekommen. Tolle Informationen, die da mit drin standen. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Was macht man denn so als Organisationsbegleiter?
Ich glaube, die wichtigste Aussage ist, wir glauben nicht mehr an die Blaupause. Und wenn ich an Blaupause denke, dann denke ich ruckzuck an Beratung, Berater, da kommt jemand, der mir die Lösung bringt. Wir begleiten Organisationen dabei, ihre Fragen selber zu beantworten. Das ist, glaube ich, der Kern. Das machen wir in diesen New Work-Themen. Also wir kommen sehr stark mit so einem New Work-Hintergrund. Wir glauben an einen oder sind überzeugt von einem positiven Menschenbild und haben Berührung dann mit Themen, klar Kulturthemen, Führungsthemen, aber auch Geschäftsmodellthemen und nicht zuletzt, du hast es gesagt, New Pay, ein Begriff, den wir seit 2019 ganz aktiv selber mitprägen. Und die Studie, die du angesprochen hast oder den Artikel, über den du gestolpert bist, ist ein Resultat einer Studie, die wir für die IGA gemacht haben, zusammen mit dem Professor Peter Fischer von der Uni Regensburg.
Okay, cool. Bevor wir gleich mal einsteigen in die Studie selbst und auch die Werte, wie würdest du New Work beschreiben? Also du bist ja jemand, der da voll drin steckt, ne? Ich kenne irgendwie nur mein Work hier. So, habe mich eigentlich nie auch eben mit Old und New Work auseinandergesetzt. Wie würdest du das beschreiben?
Auch für mich gibt es keine Definition. Für mich ist es eine Reaktion auf die veränderte Arbeitswelt. Klar, wo es herkommt, wissen wir alle. Friedrich Bergmann, schon in den 70er Jahren, in der Automobilkrise in Flint ist die Idee zu New Work entstanden. Ich glaube, das muss man sich immer wieder verdeutlichen.
Also das ist kein Corona-Phänomen, ne?
Ist kein Corona-Phänomen, okay. Ist nichts Neues. Und Friedrich Bergmann hat damals von einer Dreiteilung gesprochen und hat die Autoindustrie war in der Krise, 70er Jahre, man kann sich vorstellen, die hatten so ein bisschen eine Herausforderung mit Erdöl. Die amerikanische Autoindustrie hatte eine kleine Herausforderung mit japanischen Kleinwagen. Das heißt, es drohte Stellenabbau. Und wer Flint kennt, vielleicht viele nicht, aber Flint ist der Urstandort von General Motors. Damals 250.000 Menschen an diesem Standort. 210.000 in der Automobilindustrie, aktuell arbeiten in Flint 12.000 in der Automobilindustrie. Also 70er Jahre, Friedrich Bergmann, der gesagt hat, okay, wir können nicht diese Stadt sterben lassen, sondern wir müssen eine Idee entwickeln, wie wir mit mit den reduzierten Anforderungen, die auch damals schon aus Digitalisierungsthemen kamen, umgehen müssen. Und er sprach von einer Dreiteilung, ein Drittel Erwerbsarbeit, ein Drittel Selbstversorgung, bis zuletzt hat er, ist im letzten Jahr gestorben, hat er von Hightech-Selbstversorgung gesprochen, also in kleinen Gruppen zusammenzulegen, zu teilen, aber auch 3D-Drucker zu nutzen und so weiter. Und der dritte Punkt, und das ist der, wo die New Work-Szene so ein bisschen hängen geblieben ist, ist der Aspekt, das zu machen, was man wirklich, wirklich machen will, mit dem doppelten wirklich. So, und wenn man die Anfangsphase von der New Work-Diskussion in Deutschland sieht, auch so ein bisschen durch Frithjof Bergmann seinen Interviews geprägt worden, ist dieser letzte Drittel Teil sehr stark hängen geblieben. Also diese Frage nach Sinn am Purpose, Ende des Tages. Ne? Yeah. Nach Sinn, Purpose, wir kennen die Diskussion, wir kennen die Diskussion Generation Y, die das nochmal entfacht hat. Mhm. Und plötzlich war es möglich, dass jeder von Sinn in der Arbeitswelt gesprochen hat. Mhm. Und was vorher, ehrlich gesagt, ist das doch nicht passiert. Die Leute haben Erwerbsarbeit gemacht.
Ja, das ist ja jetzt ein Wandel, der jetzt, das ist schon mal gut, ne, der jetzt eben nicht über die letzten paar Jahre entstanden ist, sondern im Grunde genommen schon viele Jahrzehnte auch besteht. Ne? Würdest du schon sagen, dass es eben dann auch immer mal wieder Impulse von außen gibt über Entwicklungen, die einfach das Ganze dann bestärken und beschleunigen?
Ja, natürlich. Natürlich gibt es immer wieder Entwicklungen. So, also diese Grundlage, die Bergmann in den 70ern aufgebracht hat, ist aus der Wissenschaft der 60er.
Okay. So,
also wir haben Douglas MacGregor, Theorie XY, der sich mit Menschenbild beschäftigt hat. Mhm. Wir haben Peter Drucker, Management by Objective. Jetzt werden viele aufswitchen, kenne ich. Ja, aber Peter Drucker hat in den 60er Jahren gesagt, Management by Objective and Self-Control. Also es ging nicht darum, den Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern es ging darum, dem Mitarbeiter Ziele zu geben, damit er sich selber kontrollieren kann. Also da sieht man, das frischt jetzt alles auf und es gibt natürlich immer wieder Impulse. Der ein oder andere kennt OKRs. Glaubt, das kommt von Google. Nein, kommt nicht von Google, nämlich kommt von Intel, auch aus den 70er Jahren. Wir haben in den 70er Jahren schon mit OKRs gearbeitet, Objective Key Results. Google hat es groß gemacht. Also man sieht, wir profitieren sehr stark aus der Vergangenheit. Viele Instrumente sind nichts Neues, aber sie waren in den 60er und 70er Jahren noch nicht relevant.
Yeah,
weil einfach wir noch sehr stark davon gelebt haben, zu automatisieren, zu perfektionieren, zu rationalisieren, weil die Komplexität nicht so hoch war wie heute. Und jetzt erleben wir zunehmende Komplexität und dann gehen diese Instrumente, die in den 60er Jahren, 70er Jahren bis in die 80er Jahre erfolgreich waren, machen keinen Sinn mehr.
Ja, welche Auswirkungen hat das auf die Arbeitswelt, auf die Geschäftsführer, auf die Unternehmen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass Führung natürlich komplett anders aussieht. So, also ich sag dir jeden Tag, was du zu tun hast, wird, glaube ich, zunehmend schwieriger. Also ich glaube, beim Führungsverständnis ist der größte Wandel, den ich auch erlebe. Und das ist natürlich für jedes Individuum, für jede einzelne Führungskraft eine Herausforderung. Weil so wie er geführt hat, ist er erfolgreich geworden. Das heißt, sonst würde er nicht an der Stelle sitzen. Und jetzt merkt man, dieses Instrument funktioniert so nicht mehr. Ich muss vielleicht komplett anders denken. Ich muss meine Glaubenssätze hinterfragen. Ich muss mit mir selbst arbeiten und gegen den Erfolg meiner Vergangenheit im Prinzip ankämpfen.
Okay. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also Führung ist natürlich da, glaube ich, so den größten Wandel, der vor allen Dingen ja nicht nur, also mal auch eine Organisation trifft, ne, sondern eben auch ganz persönlich wird, ne? Und das ist natürlich für uns Menschen dann, glaube ich, auch eine große Herausforderung an vielen Stellen. Gerade für Mitarbeiter, die eben, oder auch Führungskräfte, die einfach Jahrzehnte das gemacht haben und eben auch gut befunden haben, ne? Und jetzt kommen da so eine junge Generation ja teilweise auch an, die sich mit all diesen Themen, die du so gerade geschildert hast, eben auch sehr aktiv auseinandersetzen. Und die haben eine andere Erwartungshaltung an Führung.
Ja, absolut.
Ja, das ist spannend. Ja, jetzt kannst du uns einmal erzählen, wie es eben auch zu diesem Projekt gekommen ist, aus dem dann auch die neuen Werte entstanden sind oder die Werte der neuen Arbeitswelt entstanden sind. Was war das für ein Projekt? Wurde das initiiert?
Initiiert wurde das Projekt vom Verband der Deutschen Ersatzkrankenkassen. Also ich habe eine Anfrage gekriegt, dass man sich mit dem Thema New Work beschäftigen will, dass man intensiv eintauchen will. Und wir sind relativ schnell dazu gekommen, gerade auch in Verbindung natürlich mit Arbeitsschutz und mit Gesundheitsschutz, dass wir uns das Thema Wertewandel mal näher anschauen wollen. Ich hatte es schon angedeutet. Wir haben mit dem Professor Peter Fischer von der Uni Regensburg sehr intensiv zusammengearbeitet, um herauszuarbeiten, welche Werte haben sich denn am stärksten verändert. Natürlich mit so einem Blick aus New Work heraus, mit so einem Blick aus der veränderten Arbeitswelt, aber auch mit empirischer Forschung. Und das war ein spannender, also für mich war es ein sehr spannender Prozess und ein paar Themen waren mir sehr, sehr klar. Also wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Sinn der Arbeit. Es war ein Thema, in dem war ich einfach tief drin. Purpose und Co., da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Und gleichzeitig sind so neue Themen aufgetaucht, wie Nachhaltigkeit. Und jetzt wird jeder sagen, ja, ist klar, um was es bei Nachhaltigkeit geht. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber zusätzlich zu den Umweltaspekten, die wir vielleicht beim Thema Nachhaltigkeit sofort im Kopf haben, geht es um Nachhaltigkeit von Beziehungen. Also dieser Wunsch, zuzugehören und gleichzeitig eine viel stärkere Individualisierung zu erleben. Und wenn ich jetzt wieder zurückschaue, wenn wir klassisch aus 70er, 80er Jahre Arbeitswelt kommen oder in die 2000er rein, dann war das ein totaler Widerspruch. Dieses Thema, entweder bist du gruppenzugehörig oder Individuum. Und wir erleben zunehmend so eine Sowohl-als-auch-Wünsche oder so ein Sowohl-als-auch. Also schon ganz als starkes Individuum da zu sein und individuell zu sein, und gleichzeitig aber einen Wunsch zu haben, zu einem Wir irgendwo dazuzugehören.
Ja, ja, okay. Ja, das ist spannend. Wie ist das, sind dort Befragungen und Interviews durchgeführt worden? Oder wie, sag mal, war eben auch die methodische Herangehensweise, um diese Werte zu ermitteln?
Also wie gesagt, auf der einen Seite sehr stark von Peter Fischer empirische Forschung.
Okay.
Also das, was er aus seinen Forschungen entnommen hat, beziehungsweise dann themenspezifisch geforscht und gepaart mit dem Praxisblick aus unserer täglichen Praxis. Also so eine gute Mischung heraus zu sagen, was sagt uns eigentlich die Forschung? Haben wir da einen richtigen Blick? Und was sagt uns eigentlich die Arbeitswelt, die Realität? Und auch angereichert mit Interviews.
Ja, okay. Ja, lass uns doch mal eintauchen. Was sind denn die Werte der neuen Arbeitswelt?
Nee, ich glaube nicht, dass es die Werte der neuen Arbeitswelt sind. Die würde ich noch mal ein bisschen anders formulieren. Okay. Das, was wir uns angeschaut haben, sind die Werte, die sich aus unserer Sicht am stärksten verändert haben, die am stärksten beeinflusst wurden. Und Das sind 11 Werte. Nachhaltigkeit hatte ich schon angesprochen. Das Thema Sicherheit.
In welchem Zusammenhang ist das gemeint? Ist das bezogen auf, sag mal, physische Sicherheit gemeint? Oder geht es auch um psychologische Sicherheit?
Sowohl als auch. Also ja, es ist diese die Sicherheit des Ortes, aber auch hier wieder in die Gruppe reingeschaut. Ne? Kann ich mich entfalten? Bin ich sicher? Kann ich meine Meinung äußern? Mhm. Diese ganzen Aspekte dort mit drin. Wir haben das Thema Gleichberechtigung, Vertrauen, Offenheit, Sinn der Arbeit,
Mut. Okay. Was steckt dahinter? Also Mut haben zu können oder
Mut haben zu können und Mut haben zu dürfen.
Ja, okay. Das ist spannend.
Engagement, Selbstentwicklung, Sozialleben und Work-Life-Blending.
Work-Life-Blending.
Ja, wir haben ja so zwei Aspekte, wenn ich Work-Life betrachte. Mhm. Und die ist ziemlich gleich verteilt übrigens. Also nahezu 50-50. Wir haben Menschen in der Arbeitswelt, die eine strikte Trennung haben wollen.
Okay.
Arbeitszeit, Freizeit. Und die andere Hälfte sagt, nee, hey, ich bin doch das Individuum. Ich kann doch entscheiden, wann ich arbeite. Und wenn ich abends um 22 Uhr noch E-Mails beantworten will, dann will ich das machen. Mhm. Und das ist der Aspekt, der sich dahinter versteckt, wo man sagt, ja, das Arbeitszeitgesetz findet das nicht so toll, wenn du um 22 Uhr noch E-Mails arbeitest und morgens um 8 schon wieder in der Firma bist, weil du nicht die 11 Stunden Pause hast. Und gleichzeitig ist es für die Menschen und 50% unserer Arbeitnehmer, ist das extrem wichtig, das selber entscheiden zu können.
Ja. Ja.
Und der letzte Aspekt, den hatte ich auch schon angedeutet, ist das Thema Individualisierung.
Okay. Ja, gerade der Aspekt davor, das trifft auch total auf mich zu. Also es wäre so fürchterlich für mich, wenn ich meine 8 Stunden absitzen müsste, ne, ohne dass ich vielleicht nicht mache, ne, dann mache ich lieber mal vielleicht auch mal lange Mittagspause, Nachmittag frei, setz mich abends nochmal hin, ne? Ja, kann ich total, total verstehen. Ja. Aber 50%, ich hätte gar nicht gedacht, dass es doch so verteilt ist. Also 50-50, ich hätte gedacht, ich bin da so eher Sonderfall oder kleinerer Anteil, den das eben auch so geht.
Ja, es ist, glaube ich, 48-52. Also,
okay.
irgend sowas, aber ich weiß nicht, wer die 48 ist. Also für mich ist es ziemlich gleich verteilt. Es lohnt sich nicht, diese 2% sich zu merken. Und das ist ja spannend, ne? Diese Work-Life-Balance, wirklich auch eine Trennungsgefühl zu haben und zu sagen, ich klappe jetzt meinen Laptop zu und jetzt ist Freizeit. Und die anderen, die möglicherweise die ganze Zeit den Laptop aufgeklappt haben und sagen so, ach, das Wetter ist gut, ich gehe mal raus, mache einen langen Spaziergang und setze mich dann wieder hin und arbeite dafür länger. Und das alles fordert natürlich, und dann sind wir wieder bei dem Thema Führung, das fordert natürlich Führung. Mhm. Und
wie führt man das? Also welche sind andere Führungskompetenzen, die man dafür braucht, als vor einigen Jahrzehnten? Ne?
Ja, absolut. Die Studie haben wir vor Corona gemacht. Ich glaube, sie würde so ähnlich ausgehen. Aber Corona war natürlich ein Riesenbeschleuniger. Plötzlich waren die Menschen im Homeoffice. Plötzlich konnte ich als Führungskraft nicht mehr kontrollieren, wenn ich das vorher gemacht habe.
Yeah.
Also wir hatten auch doch einige Führungskräfte hier im Coaching, die damit eine echte Herausforderung hatten. Mhm. Ja, weil das war der Weg, wie sie erfolgreich geworden sind. Ja, indem sie ihre Mitarbeiter kontrolliert haben, indem sie für sich auch ein Sicherheitsgefühl hatten. Und plötzlich war das weg. Und wie gewinne ich dann anders Sicherheit?
Ja.
Das ist der große Aspekt.
Ja, das stimmt. Also das sind unfassbar, also eigentlich alle Punkte kann man ja auch nehmen und auf die Arbeitssicherheit übertragen, ne?
Ja.
Wir wollen auch Mut, ne? Mutige Menschen, also nicht im Sinne von leichtsinnig, ne? Sondern im Sinne von guten Ideen.
Und Mut, ne?
Ja. Wir wollen Menschen, die auch eine Vision haben, ne? Oder sagen so, es lohnt sich, ne? Wir haben die Erwartungshaltung, dass hier jeder gesund reingeht, gesund wieder rausgeht, ne? Wir brauchen die Offenheit und den Sinn dahinter. Wie ist das? Also wie schaffen wir es als Unternehmen oder eben auch als Arbeitsschutzexperten, das in die Organisation zu bekommen? So, ich komme jetzt auch aus einem Chemieunternehmen, auch konzernähnliche Strukturen. Da geht man nicht hin und sagt, so, wir machen jetzt neue Kulturen, ne? Sondern das ist über hunderte Jahre, hat sich das auch gut so entwickelt, wie es dann erstmal ist. Wie schafft man das?
Naja, Kultur direkt kann ich ja nicht verändern. So, das ist ja. Kultur ist im Prinzip ein Abbild von dem, wie es gelebt, also wie es täglich gelebt wird, was auf den Fluren passiert und Co. Also nicht direkt beeinflussbar. Mhm. Das, was ich aber machen kann, ist Rahmen zu setzen und Klarheiten zu erzeugen. Also nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe gesagt, da sind so zwei Aspekte drin. Das ist das Umweltthema. Ich glaube, das ist jedem bewusst, dass wir da einfach massiv hinschauen müssen. Und der zweite Aspekt, der da drin steckt, ist das Thema Nachhaltigkeit von Beziehungen. Und da kann eine Organisation extrem viel tun, bei beiden Aspekten. So, also Nachhaltigkeit ist wirklich zu leben, wirklich nachzugehen, Mechanismen einzuziehen, dass drauf geachtet wird, dass es in so eine Selbstverständlichkeit kommt. Das geht nicht von heute auf morgen. Und nachhaltige Beziehungen, ist ja auch ganz klar, diese ganzen HR-Prozesse sich anzuschauen.
Ja.
Von der Einstellung bis zum Austritt, wie behandle ich jemanden eigentlich, von dem ich mich trenne? Und wir haben uns vom Mitarbeiter in diesem Jahr getrennt und es war ein Hammerprozess. Er hat darüber auf LinkedIn geschrieben, wie der Prozess der Trennung war, wie das Gespräch war und hat so eine riesen Resonanz gekriegt und gleichzeitig Jobangebote, wie gesagt, dann ist irgendwie krass. So, und wir stehen nach wie vor mit ihm in Verbindung, stehen im Austausch. Ganz nachhaltige Beziehung, obwohl das Arbeitsverhältnis gar nicht mehr besteht. Mhm. Und das spricht sich natürlich rum. Das haben ja unsere anderen Mitarbeiter auch mitgekriegt. Mhm. Auch da offen zu sein und ein Verständnis zu erzeugen, das ist passiert. Und wir haben gemeinsam diese Entscheidung getroffen, an der Stelle auseinanderzugehen. Und da ist Führung gefordert, da ist aber natürlich auch HR gefordert. Und so würde ich die anderen Punkte auch sehen. Was ist uns wichtig? Was schreiben wir auf die Agenda? Und nicht, was schreiben wir auf Tassen, übrigens.
Und auch so, nicht nur, was schreiben wir nur auf die Agenda, ne?
Genau. So auf Tassen, so Günter Dück sagt immer so schön, was Organisationen auf Tassen schreiben, das suchen sie. Und haben nicht, ne, so. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Immer mehr in der Unsicherheit eine Klarheit zu erzeugen. Und das fällt natürlich total schwer, weil wir immer kurzfristiger planen können. Weil wir immer weniger Sicherheit haben. Wir kommen ja aus so einem Gedanken eines 5-Jahres-Plans. Wir machen die Planung und so weiter und stellen jetzt fest, okay, wenn die nächsten 3 Monate gut geplant sind und am Ende des Tages passen, dann sind wir schon richtig, richtig gut.
Ja, das stimmt. Ja, wir wünschen uns ja auch im Arbeitsschutz auch mehr Beteiligung, mehr Engagement, ne? Und auch, das habe ich eben auch mit rausgenommen, ne, schon etwas, so dieser Wert, das hat was mit mir zu tun, ne? Ich fühle mich damit verbunden. Aber Wie schaffen wir das, dass wir die Mitarbeiter eben auch motivieren, mitzumachen, sich zu beteiligen, sich zu engagieren? Müssen wir dafür den Raum irgendwie öffnen? Müssen wir sie erst verpflichten, damit sie dann mitmachen und Lust kriegen? Was sind da so deine Erfahrungen und vielleicht auch deine Empfehlungen an die Hörerinnen und Hörer da draußen? Wie schaffen wir, wie kreieren wir Engagement?
Ja. Also Pflicht ist natürlich immer schwierig. Also ganz ehrlich, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube, da muss sich jeder selber angucken, ob er so Bock hat, Arbeitssicherheitsschulung, Pflichtseminar hinzugehen.
Ja, das macht ja auch keinen Spaß, ne?
So wie groß die Leidenschaft da ist, ich glaube, die ist relativ gering.
Ja, man kann es auch besser machen, möchte ich jetzt. Man kann auch das mit Purpose machen.
Okay. Gar keine Frage. Ich glaube, was wichtig ist, mit denen zu gehen, die Lust haben. Also wir arbeiten in Projekten ziemlich häufig mit freiwilligen Teams aus der Organisation, die einfach Lust haben auf dieses Thema. Und ja, freiwilligen Team heißt auch, da meldet sich der Kritiker. Das kann ich jedem auch sagen. Ja. Bei jedem freiwilligen Team ist der totale Kritiker dabei.
Aber lieber im Team halt draußen, ne?
So, aber das ist super, weil die ganze Organisation weiß, der ist dabei. Die haben das nicht einfach. Aber wenn dann Ergebnisse erzielt werden, dann entfalten die Ergebnisse Wirkung. Und ich bin davon überzeugt, dass es nur noch so geht. Mit guten Beispielen aus der Organisation, nicht kreierten Beispielen, nicht Schauspielerbeispiele, sondern mit realen Beispielen aus der Organisation das voranzutreiben. Und wenn ich an Arbeitssicherheit denke, und dann habe ich immer nur so im Kopf, naja, das behindert vielleicht auch den einen oder anderen. Man muss halt im Griff haben, die ganzen Torpedierungen, die kommen können. Ne? Man muss ja nur so ein Thomas hat wieder was entdeckt. So, das muss ich abstellen. Da muss ich auch klar sein. So, wenn das die Organisation mitkriegt, das muss ich einfangen. Sowas geht nicht. Das erstickt die Keime. So, das macht die sofort tot und dann, das hört Thomas zweimal. Beim dritten Mal sagt er, ich halte hier lieber die Klappe.
Ja.
Das muss ich verhindern.
Ja, okay. Und dann darf es aber dabei eben nicht aufhören, sondern ich muss die eben Lust haben, die Organisation zu gestalten und aktiv mitzumachen, die muss ich dann mitnehmen und damit die Kultur weiterentwickeln.
Ja, und auch neben dem Betriebsrat, ne? Also das Betriebsverfassungsgesetz erlaubt das alles. So, da muss man mit dem Betriebsrat auch mal gut ins Gespräch gehen. Ich habe viele Projekte, wo Arbeitgeber, Betriebsrat und ein Freiwilligenteam mit am Tisch sitzt. Ohne dass sich der Betriebsrat auf den Schlips getreten fühlt. Ne? Ja. Da muss man halt vernünftige Entscheidungsprozesse definieren. Wie kann das gut aussehen? Ich habe ein Transformationsprojekt bei einem Kunden gehabt, wo klar war, okay, es geht um die Gesamttransformation der Organisation, ein 650-Mann-Unternehmen, IG Metall, Marinetechnik, und der Betriebsrat soll von Anfang an eingebunden werden. Und wir hatten ein Projektteam, Transformationsteam, da saßen zwei Vertreter des Betriebsrates die ganze Zeit mit in diesem Projektteam drin, als aktive Mitglieder. Und darüber hatten wir einen Lenkungskreis, der die ganze Transformation gesteuert hat. Und wenn man an Lenkungskreis denkt, denkt man sofort an den Arbeitgeber. Unser Lenkungskreis war 16 Mann groß. Der gesamte Betriebsrat und 5 von der Arbeitgeberseite. Und es war ein mega erfolgreiches Projekt. Ich habe den Kickoff gemacht mit dem Lenkungskreis und die erste Frage war im Raum, oh Gott, wie treffen wir denn Entscheidungen, weil wir sind ja 11 und ihr seid nur 5. Und dann haben sie sich aber eingegruft und über 1,5 Jahre Transformation des Unternehmens gab es diesen Lenkungskreis. Und der Betriebsrat hat gesagt, wir machen die Lenkungskreissitzung montags. Donnerstag haben wir Betriebsratssitzung, da können wir darüber nochmal abstimmen und können Montag mit dem Ergebnis zurückkommen. Mhm. Ganz kurze Entscheidungswege. Ja. Aber wenn man das als Arbeitgeber gesagt hätte, dem Betriebsrat, hier, wir machen das am Montag, dann könnt ihr am Donnerstag entscheiden und Montag zurückkommen. Nö. Wäre nicht möglich gewesen. Ja. Die Idee kam dann vom Betriebsrat. Und das ist, glaube ich, dieses ganz starke Partizipation. Mhm. Und immer gepaart mit Wir-Denken an der Stelle.
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Und ich glaube, dass wir uns da für den Arbeitsschutz als mal aktive Kulturgestalter und Entwickler und Begleiter auch da eine ganze Menge von abschauen dürfen, um weg von dieser Rolle zu kommen, die du gerade auch so schön geschildert hast. Wir sind so die Polizisten, ne, und sagen, was sicher ist, was unsicher, sondern wir müssen viel, viel mehr der Coach und der Begleiter werden, damit Kultur auch im Bereich des Arbeitsschutzes entstehen kann.
Ja, und auch in die Selbstverantwortung geben. Ne? Ja. Dann sind wir wieder bei diesem Thema. Wir hatten den Wert Selbstentwicklung. Ne? Mhm. Da ist ja Selbstverantwortung inkludiert. Ne? Auch zu sagen so, hey, du stehst jeden Tag an der Maschine. Mhm. Du weißt, was da passiert.
Ja.
Und du weißt sicherlich auch, was man noch besser machen kann, um noch mehr um nur so ein Beispiel zu nennen, ne? Um noch mehr Arbeitsschutz in diesen Prozess zu bringen. Selten fragt man es.
Ja, das stimmt. Und dabei sind das die wahren Experten.
Also aus New Work heraus würde ich jetzt sagen, und das ist so mein Gedanke auch, wenn ich an New Work denke, Entscheidungen da zu treffen, wo die Kompetenz liegt.
Mhm. Ja, jetzt muss nur einer über die Kompetenz entscheiden.
Naja,
so der ein oder andere Arbeitsschützer.
Naja, aber wir hatten ja gerade darüber gesprochen, das muss ja nicht unreflektiert erfolgen. Aber der Mensch, der an der Maschine steht, der weiß ziemlich genau, was er nicht tun sollte und wo vielleicht irgendein Sicherheitsmechanismus fehlt.
Ja, das stimmt. Ein wundervolles Thema, was, glaube ich, auch großes Potenzial hat, noch bei dem einen oder anderen Arbeitsschützer hier oben in den Kopf hineinzukommen. Ich finde es toll, dass die Publikation auch im Rahmen des Arbeitsschutzes überhaupt sichtbar wird, ne? Also dass sie dort eben auch veröffentlicht wird. Und dir ganz herzlich danke, dass du unser Gast warst. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen aus der gemeinsamen Stunde hier heute. Wünsche dir für dich, deine Arbeit und natürlich auch für dein Team weiterhin so viele tolle Projekte. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir extrem Spaß gemacht, über so ein Thema, mit dem ich mich relativ wenig beschäftige, wie Arbeitsschutz. Das liegt natürlich auch daran, dass wir immer von außen reinkommen. Da mal auch einen Einblick gekriegt zu haben. Und wie gesagt, die Studie steht zur Verfügung. Bei Bedarf mich auch gerne anschreiben, dann schicke ich sie rum, dann braucht man nicht groß suchen. Nochmal danke.
Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.